Können anfangen.
Ach so.
Starten Sie.
Okay, Herr Schöller, bitte stellen Sie sich kurz mit Ihrem Werdegang vor.
Falk Schöller, 53 Jahre alt, ich bin evangelischer Pfarrer. Ich bin gebürtig aus Stuttgart, in Sindelfingen groß geworden, im Schwabenland. Und dann in verschiedenen Stationen endlich irgendwann am Niederrhein gelandet. Und zwar seit 2014 wohnen wir hier am Niederrhein in Krefeld im schönen Hüls. Und bin seit 2 Jahren hier als Citykirchenpfarrer in der Altenkirche, in der Friedenskirche, in der Lutherkirche in der Mitte von Krefeld aktiv. Hab mal Theologie studiert, Tübingen, Heidelberg und München, so die Südschiene. War danach 7 Jahre bei der Robert Bosch GmbH im Personalbereich tätig. War dann an der Evangelischen Akademie für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsethik zuständig, Gemeindepfarrer in Böblingen und dann einige Jahre noch in die Diakonie. Und jetzt glücklich hier am Niederrhein, verheiratet mit meiner Frau Elke, die ist Diakonin, Jugendleiterin der Pauluskirchengemeinde und habe 3 wunderbare junge Mädchen, junge Damen zu Hause. Sanna mit 23, Salome mit 21 und Amelie mit 18.
Wie sieht Ihr typischer Sonntag aus?
An 3 von 4 Sonntagen bin ich tatsächlich auf der Kanzel. Das heißt, ich stehe morgens auf, frühstücke kurz, mache mir einen Tee, bin ein Teetrinker und kein Kaffeetrinker. Dann geht's hoch, nochmal die Sachen durchschauen, ob man alles hat, die letzten Feinschliff dranlegen. Dann geht's meistens um 9 Uhr, hole meine Tochter ab, die kommt oft mit den Gottesdiensten, dann gehen wir in den Gottesdienst. Ich halte den Gottesdienst um 10 Uhr in der Friedenskirche, um 12 Uhr in der Alten Kirche, gelinge ich um 10 Uhr in der Pauluskirche, bin für einen Gottesdienst zuständig. Wenn wir den Gottesdienst haben, ist danach Kirchenkaffee. Wir sitzen zusammen. Es gibt Gespräche über das, was im Gottesdienst gelaufen ist. Meistens bis 12, 1 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr. Und dann geht es weiter nach Hause, in der Regel Mittagessen. Und dann wird noch irgendwas gemeinsam als Familie gemacht. Sonntagabend ganz typisch Tatort. Ich bin ein alter Tatort-Fan.
Wieso machen Sie beim Podcast mit?
Weil ich gefragt worden bin. Und weil ich es spannend finde, ein Krefelder Stadtjubiläum mit Personen aus der Stadt Krefeld nochmal zu gestalten, einen Podcast zu machen, zu sagen, was haben wir von Krefeld und mit Krefeld erlebt. Ich finde es eine wunderbare Gelegenheit, bin froh hier zu sein. Herr Gielert, vielleicht stellen Sie sich auch einfach kurz vor.
Mein Name ist Michael Gielert, gebürtig in Lübeck am 30. Dezember 1946. Meine beiden Eltern stammen aus Libau, Ostpreußen, eine Juden aus einer deutschen Stadt, haben den Zweiten Weltkrieg überlebt. Meine Mutter, schwer verletzt von der Schiffskatastrophe Kap Arkona. Die britische Royal Air Force hat dieses Schiff irrtümlich bombardiert. Als ich klein war, meine Eltern haben sich in Neustadt-Holstein im Krankenhaus wieder getroffen. Die waren getrennt die meiste Zeit im KZ. Und als kleines Kind sind die mit mir nach Israel ausgewandert. Die wollten nicht mehr hier bleiben. In Israel musste ich erstmal die Sprache lernen. Wie alle habe ich die israelische Staatsbürgerschaft bekommen, Militärdienst gemacht und dort meine Liebe getroffen, die aus Krefeld kam. Und so, wie die Liebe mich da nach Krefeld geführt hat, ja. Hier bin ich vom Beruf Zahntechnikermeister. Ich bin hier noch weiter zur Schule gegangen. In Düsseldorf habe ich die Meisterprüfung bestanden. Ich habe mit meiner Frau, die auch Zahntechniker ist, haben wir ein Dentallabor eröffnet. Das war 1972 und vor circa 13 Jahren sagten unsere beiden Söhne, jetzt ist genug, habt ihr genug für uns gearbeitet. So haben wir unseren Betrieb abgegeben an jüngere Leute. Ich engagiere mich seitdem, dass ich in Krefeld bin, bei der jüdischen Gemeinde. Ich war sogar bis voriges Jahr, das heißt bis April 2021, der Vorsitzende. Ich habe mich nicht mehr wieder zur Wahl gestellt. Und jetzt genieße ich mit meiner Familie, 2 Söhne, 4 Enkelkinder, schön das Leben. Ich mache viel Sport. Früher habe ich noch gesegelt. Ich bin früher noch sehr viel Radrennen gefahren, sogar Rennen gefahren. Heute alles just for fun.
Wir sollten mal gemeinsam Rennrad fahren gehen. Ja, glaube ich, eine gute Idee. Eine Liebesgeschichte, die Sie nach Krefeld führt. Wann waren Sie das letzte Mal in der Synagoge?
Vorige Woche war ich da.
Und was motiviert Sie, beim Podcast mitzumachen?
Ich kann nie Nein sagen.
Schön, dass Sie da sind.
Wie würden Sie einem Grundschulkind den Unterschied zwischen einer Synagoge und einer Kirche erklären? Oder auch, was haben Sie gemeinsam?
Am Grundschulkind würde ich zunächst sagen, dass beides zu einem Glauben kommt, der sich dem Alten Testament verdankt, dem Ersten Testament verdankt, und dass beides Ausdrucksformen sind, Versammlungsorte, in denen Menschen ihren Glauben miteinander feiern. Und dann würde ich sagen, es sind zwei unterschiedliche, hat sich unterschiedlich entwickelt. Mit der Geburt von Jesus Christus und dem Tod von Jesus Christus gibt es zwei unterschiedliche Entwicklungen. Die eine jüdische Gemeinde entwickelt sich neu und eigenständig, und die christliche Kirche entwickelt sich neu und eigenständig. Es entstehen zwei Glaubensgemeinschaften nebeneinander, die sich dem Glauben in einen Gott verdanken. Und die haben unterschiedliche Ausdrucksformen gefunden, die christlichen Kirchen mit verschiedenen Konfessionen und die jüdischen Gemeinden. Und man sieht in der Art, wie sie gebaut sind, etwas von der Glaubensgemeinschaft, die sich da ausdrückt. Und dann würde ich mit Ihnen reingehen und sagen, was seht ihr, was entdeckt ihr Gemeinsames, was entdeckt ihr Verschiedenes? Ich würde es mit Ihnen gemeinsam entdecken. Wie würden Sie denn einem Grundschulkind den Unterschied zwischen einer Synagoge und der Kirche erklären, und auch, was haben Sie gemeinsam?
Ich mache öfter in der Gemeinde Führungen, besonders für Schüler aus verschiedenen Gegenden in Krefeld, auch von Grundschulalter, ich würde sagen, ab der 4. Klasse ist es interessant, bis zum 12. oder 13. Schuljahr machen wir das. Wir machen erstmal eine Führung. Ich erkläre denen das erstmal. Ich zeige denen auch in einer Vitrine die Geschichte ein bisschen über Judentum. Ich erkläre auch die Gemeinsamkeiten zwischen Juden und Christentum. Ich erkläre, dass wir gehen in eine Synagoge auch mit einer Kopfbedeckung. Und dann fange ich auch die Schüler zu fragen nach ihr Wissen. Was wissen die, dass zum Beispiel in der katholischen Kirche gehen auch verschiedene Personen mit einer Kopfbedeckung in die Kirche hinein? Und da kann man sehen, dass viele Schüler oder Jugendliche sehr viel von zu Hause mitbringen. Und man kann sehen auch, wer in die Kirche geht und wer nicht. Und da direkt Hände hoch, ja, der Bischof, der Papst. Und dann erkläre ich denen, dass bei uns das genauso wie diese Personen, Bischöfe und der Papst und die Kardinäle, aus Ehrfurcht vor Gott. Nur bei denen ist die Farbe, diese, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, diese, bei uns heißt es Kippa. Egal, ob wir mit einem Kippa oder mit einer Mütze hineingehen, bei denen ist es nach Hierarchie die Farben auch. So, und dann gehen wir in die Synagoge und die schauen sich, ach, da ist so ein Licht, bei uns gibt es auch so ein Licht über den Altar. Und dann lache ich immer und sage ich, ja, das gleiche sehen, das ist das ewige Licht. Und es gibt sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, erkläre ich denen über die Mezuzá, das ist auf Deutsch, wird gesagt, an der Türpfosten steht der Haussegen schief, und da kommt immer mit Lächeln, und die sehen, dass es wirklich, dass beide Religionen sehr nah zueinander sind und trotzdem manchmal sehr, sehr weit.
Finde ich spannend, diese Mischung, zu sagen, es gibt eine Nähe, eine Verbundenheit und zugleich auch Dinge, die einander trennen, die verschiedene Wege gegangen sind.
Ja.
Sie haben ja jetzt in der Synagoge auch Kirchenfenster, die, oder Synagogenfenster, die besonders gestaltet sind von namhaften Künstlern. Woher kommt das? Und welche Fenster gefallen Ihnen in Krefelder Gotteshäusern besonders gut?
Auf Anhieb kann ich Ihnen nicht sagen, welche Kirchenfenster. Ich kenne die meisten Kirchen in Krefeld, denn ich wurde überall eingeladen. Vor einer Woche war ich in der Elisabethkirche. Da war ein Konzert mit verschiedenen jüdischen und israelischen Stücken. Mein jüngerer Sohn, bevor er Jura studiert hat, hat Musik studiert. Da hat er mit Roland Sturz dieses Konzert als Bratschist dort gespielt. Und da sind auch schöne Fenster, aber Ihnen zu sagen, welche Fenster am schönsten sind, werde ich, die sind alle schön, würde ich sagen. Jeder hat seinen Charme.
Ich bin ja ein Fan von diesen großen Rosetten. Wenn dann das Licht durchscheint, je nach Tageslicht, und dann das Licht in die Kirche reinfällt, noch einmal die Kirchen erleuchtet sind in den verschiedenen Farben, in Grün, in Orange, in Gelb, in Blau, dann finde ich, bekommt der Kirchraum nochmal eine ganz andere Wirkung, wenn man das Gefühl hat, dass göttliche Licht von außen strahlt in diesen Gottesraum hinein. Und es gibt eine wunderbare Verbindung zwischen innen und außen.
So ist es genau mit bei uns, wie Sie schon sagten, die Fenster, die der Künstler Ton Bricker entworfen hat. Leider wurden die am 9. November 1938 mit der Synagoge auf der Petersstraße zerstört. Mhm. Als man die Synagoge neu errichtet hat, man hat die Originalzeichnungen von Ton Bricker im Karl-Wilhelm-Museum gefunden und durch Spenden wurden drei Fenster neu gemacht. Und so wie Sie sagten, tagsüber innen drin kann man wunderschön sehen, wie die Fenster leuchten und abends von draußen, wenn drinnen Licht ist, das ist wirklich eine wunderbare Sache. Da sind auch bei uns noch zwei Fenster, für diejenigen, die das nicht wissen. In Linn wurde die Synagoge auch zerstört. Dort waren auch Fenster, die wurden von Liner Bürger herausgenommen und nach dem Krieg an ein Museum zurückgegeben. Und während des Baus sagte damals der Museumsdirektor, wir könnten die dann haben. Und so wurden die auch bei uns eingebaut.
Sehr schön, dass Sie eine besondere Geschichte haben.
Ja, jede Sache ist bei uns mit rührender Geschichte, würde ich sagen.
Wie viele Mitglieder eigentlich die jüdische Gemeinde in Krefeld und wächst sie oder wie ist denn da die Entwicklung?
Als ich nach Krefeld gekommen bin, waren circa 200 Personen, da waren wirklich eine Handvoll Gemeindemitglieder nach der Wende aus der Sowjetunion, ehemalige Sowjetunion, aus Ukraine, Russland, Weißrussland, aus alle Teile dieser Republik wurden Leute zu uns gekommen, neue Migranten. Heute sind in Gemeinde um die 1000 Mitglieder.
Und wächst sie oder ist das stabil? Oder sinkt das leicht?
Erstmal ist es gesunken, weil es gab verschiedene Schwierigkeiten, dass neue jüdische Leute nach Deutschland überhaupt kommen konnten. Da waren verschiedene Kriterien von Bundesregierung, Sprache, Beruf und so weiter. Heute ist es wieder im Steigen, denn mehrere Flüchtlinge aus der Ukraine wieder hier in Krefeld, nicht nur in Krefeld, aber auch in Krefeld gelandet sind. Wir kümmern uns darum und die sind neue Gemeindemitglieder und die meisten, glaube ich, möchten auch hier bleiben. Wissen Sie, wie es insgesamt in Krefeld aussieht? Wächst oder schrumpft die Anzahl von praktizierende Gläubige?
Spannende Frage nach den praktizierenden Gläubigen. Ich glaube sozusagen, was wir als evangelische und katholische Kirche merken, ist, dass wir eine Altersstruktur haben, bei der wir mehr Menschen haben, die sterben, als die geboren werden und zur christlichen Kirche gehören. Wir haben, sagt man technisch so schön, einen Sterbeüberhang. Ein anderer Punkt ist, dass wir natürlich auch merken, dass die Art und Weise, wie junge Menschen heute zum Glauben kommen oder zum Glauben finden, dass wir eine Elterngeneration haben, der heute 30, 40, 50, 60-Jährigen, die wenig eigene Glaubenserfahrung oft praktizieren, das dann die Kinder auch in dem Maß nicht weitergeben. Da, wo wir eine gute Jugendarbeit haben, da, wo wir eine gute Kinderarbeit haben, wo Kindergärten haben, in solchen Bereichen sind wir stabil, da kommen auch Menschen neu dazu. Insgesamt aber nimmt die Zahl der evangelischen und katholischen Christen in Krefeld ab. Bei der Frage der praktizierenden Christen, die Frage, was ist denn eigentlich hier eine Glaubenspraxis, die man hat? Gehört der Gottesdienstbesuch dazu? Gehört das tägliche Gebet dazu? Ein Morgenbeginn, ein Gebet vor dem Essen, ein Gebet vor dem Abend? Das kann man so schlecht fassen, auch so schlecht erfassen. Aber gefühlt hatten wir Zeiten, in denen Familien auch im Miteinander eine stärkere, auch vom Glauben her geprägte Tagesstruktur hatten. Ich glaube, das ist in unserer Zeit nicht mehr das, was Menschen und Familien oft miteinander prägt. Von daher glaube ich sagen, es nimmt ein wenig ab.
Ich kann Ihnen auch vielleicht kurz dazu, wie es bei uns aussieht. Die meisten Gemeindemitglieder sind nicht Praktizierende. Da ist immer so eine bestimmte Gruppe. Aber wir versuchen, es gibt kaum oder selten Austritte, weil die Menschen fühlen sich verbunden mit der Gemeinde. Deswegen melden sie sich auch, ist ein Teil von der Gemeinde. Die wissen, dass wenn die Probleme haben, alleine wegen Antisemitismus, die haben einen Halt, wissen, wohin zu gehen, wenn es denen schlecht geht. Ja? Und so ist es auch so, wenn Sterbefälle oder was, die Gemeinde kümmert sich um diese Sachen.
Ja, wir kommen von einer anderen Situation her als Christi Kirchen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es selbstverständlich, mit einer Kirche zu sein. Und diese Selbstverständlichkeit, die schwindet und geht zurück auf ein ein Maß, das vielleicht früher normal war, aber wir gar nicht so erfasst haben. Von daher würde ich das nicht als dramatisch beschreiben, aber schon als eine Entwicklung, dass wir der Anzahl der praktizierenden Christenmenschen kleiner wird.
Man muss es einfach attraktiv machen. Wir bieten Jugendclubs für die Senioren, alle möglichen Sachen. Unsere Gemeinde ist auch geöffnet. Wir haben diese Reihe, Konzertreihe, das nennt sich Habima. Mhm. Da finden monatliche Konzerte dort statt. Und dadurch kommen auch die Krefelder dorthin und sehen die Gemeinde auch von innen, nicht nur von außen. Und auch für die Gemeindemitglieder ist es dann so interessant. Wie stehen Sie dazu, wenn Kirchenräume anderweitig genutzt werden oder umgewidmet werden?
Sie haben gerade eben schon beschrieben, Herr Gieler, so schön, dass Kirchenräume auch anders genutzt werden. Wir erleben es an manchen Stellen auch, dass wir uns öffnen für Konzerte. Dass wir merken, wir haben Räume mit toller Akustik. Wir haben eine wunderbare Möglichkeit, für andere Konzerte zu machen. Wir sind Begegnungsorte. Dach der Kulturen beispielsweise, wo wir Räumlichkeiten haben, in denen wir eine Arbeit machen, die sich öffnet, damit Menschen, die von anderswo nach Krefeld kommen, hier eine Heimat finden, sich begegnen können, dass sie sich integrieren können. Wir haben Räumlichkeiten, die wir nutzen. Ich denke an die Erlöserkirche, wo die Räume geöffnet worden sind von offenen Ganztagsarbeit, weil wir direkt neben der Schule sind. Ich glaube, es ist gut zu sagen, wir haben diese Räume gebaut als Orte der Begegnung, als Orte der Verständigung, als Orte der Beheimatung. Und immer dann, wenn dieser Charakter erhalten bleibt, dann finde ich, das ist eine sehr gute Nutzung im Sinne, wie es mal gedacht war, auch wenn der religiöse Nutzung nicht mehr im Vordergrund steht. Und ich finde, da gibt es tolle Beispiele in Krefeld, bis hin zur Grabeskirche, wo solche Dinge auf eine sehr besondere Art funktionieren.
Hat Krefeld eine Freiluftkirche? Sollten es insgesamt mehr Gottesdienste im Freien geben?
Jesus hat mal gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, es ist gar nicht an einen Ort gebunden, sondern da, wo Gemeinschaft stattfindet, da, wo man gemeinsam einen Gottesdienst feiert, da ist auf einmal auch Kirche. Und ich finde, das kann überall und draußen sein. Da gibt es schöne Ideen. Wir hatten schon auf Open-Air-Plätzen gefeiert. Wir haben uns bei Stadtfesten beteiligt. Wir haben gemeinsam auch Gottesdienste gestaltet, wenn sonntags verkauft oder Sonntage waren, wo wir miteinander versucht haben, in der Stadt auch zu sagen, hier leben Menschen verschiedener Glaubensgemeinschaften zusammen, wir dann miteinander feiern, miteinander singen, miteinander beten. Und ich finde, es gibt ganz viele Orte in Krefeld, die sich eignen, um genau so zu beten und miteinander zu feiern. Von daher finde ich, Krefeld hat ganz viele tolle Freiluftgottesdienstorte. Was darf denn Ihrer Meinung nach, Herr Gielert, im Religionsunterricht nicht fehlen, im Krefelder Religionsunterricht?
Die Erklärung über die drei monotheistischen Religionen, dass nicht nur Christentum da ist, sondern Judentum und Islam. Und auch, wie alle Religionen, Islam nicht so sehr, aber dass Judentum und Christentum zusammen verwurzelt sind. Das muss wirklich ein Mittelpunkt, nicht ein Mittelpunkt, aber ein Teil dieser Religionunterricht sein. Was darf Ihre Meinung in Krefeld Religionunterricht nicht fehlen?
Ich finde, Krefeld hat eine Geschichte, in der Glaubensflüchtlinge aufgenommen worden sind, mit den Mennoniten. Und das hat die Stadt geprägt und groß und stark gemacht. Sie lebt von einer Vielfalt und sie hat eine integrative und inklusive Kraft. Und das hat sich ja wieder fortgesetzt. In verschiedenen Zeiten bis heute nimmt Krefeld Menschen auf, die von anderen Kulturen, anderen Religionen, anderen Glaubensgemeinschaften geht. Wenn das gemeinsam ist, dass wir wissen, so sind wir entstanden, wir haben diese Weite, diese Offenheit, die uns auch zu einer vielfältigen, bunten Großstadt macht. Und der Glaube gehört damit dazu. Dann finde ich, ist das Aufgabe des Religionsunterrichts.
Sie erwähnten gerade die Mennoniten. Im 19. Jahrhundert war die jüdische Gemeinschaft sehr verwurzelt, auch mit den Mennoniten zusammen. Hermann von Beckerath hat versucht, in eine Sitzung der Weimarer Republik oder wo das war, die Rechte der Juden gleichzusetzen mit Christen. Ist leider nicht so gelungen, aber als Dank hat er eine sehr schöne Dankschrift von der jüdischen Konsistorium bekommen. Die ist heute zu sehen im Stadtarchiv der Stadt Krefeld.
Was ich mir wünschen würde von einem Religionsunterricht, ist auch, dass er die verschiedenen Bauwerke noch einmal wahrnimmt. Und zwar sowohl die Gebäude der Religionsgemeinschaften, die es gibt, aber auch derer, die es nicht mehr gibt. Und zu sagen, da war mal eine Synagoge, hier ist der Ort der mennonitischen Gemeinde, die alte Kirche ist der Ort der ältesten christlichen Gemeinde in in Krefeld, auch wenn es mittlerweile eine andere Kirche ist, wenn man an den Gebäuden versteht, wie die Geschichte auch Stein geworden ist, Ausdruck gefunden hat. Ich glaube, das ist eine relativ einfache Form, das haben Sie vorhin auch so schön gesagt, junge Menschen zu zeigen, was da ist und in welcher Stadt sie leben, sie aufmerksam zu machen, dass sie ein Gespür dafür bekommen, dass Glaube ein selbstverständlicher Teil des Alltags ist. Ein selbstverständlicher Teil der Stadt und der Stadtgeschichte ist und das dazugehört. Und das, finde ich, kann man in den Bauten ganz gut zeigen. Das würde ich mir von einem Religionsunterricht erhoffen.
Wenn Sie mal auf verschiedene Stiche von dem 19. Jahrhundert sich schauen, man kann die drei Türme von Kirchen sehen. Einmal die Dionysuskirche, die Synagoge und den Turm von der alten Kirche, war damals noch ein Turm. Und noch dazu möchte ich sagen, dass während des Bau der Synagoge, wir hatten keinen Betraum. Wir durften auch in der Friedenskirche, wurden Hebräischunterricht oder Religionunterricht gemacht. Wir durften auch bei den Mennoniten die Räume benutzen. Und dadurch war auch diese Verbindung mehr mit der kirchlichen Gemeinde. Das war wunderbar zu sehen, wie es alles funktioniert.
Es war ein selbstverständliches Miteinander.
Miteinander.
Und nicht nur ein Nebeneinander oder ein Gegeneinander, sondern es war tatsächlich ein Miteinander-Dasein. Und daran zu erinnern, dass das möglich ist und geht, ich glaube, das würde für heute auch wichtig sein. Architektur spielt in Krefeld eine große Rolle. Welche Rolle spielen für Sie Gotteshäuser in Krefeld? Passt wunderbar an die Frage von gerade eben.
Ich mag sehr Gotteshäuser. Besonders in Krefeld, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich war schon bei den meisten Kirchen. Die Architektur ist wirklich sehr, sehr schön. Bei Synagogen ist es anders. Das ist die Schönheit. Die heutigen Synagogen, die sind mehr modern gebaut. Zum Beispiel bei uns hier in Krefeld, die Synagoge von außen, kann man das überhaupt nicht erkennen, dass es ein Gotteshaus ist. Man muss schon hineingehen. Früher, die Synagoge in Krefeld war eine der schönsten überhaupt in Deutschland oder sagen wir mit die schönsten. Die Architektur ist wirklich schön und wir legen auch sehr große Werte darauf. Zum Beispiel die Dionysuskirche, als die Turmspitze erneuert wurde, haben wir sogar von unser kleines Budget, was wir hatten, eine schöne Summe dazugegeben, damit es von uns auch ein Teil dort in dieser Kirche ist, weil bei uns in der Gemeinde haben wir auch von der Krefelder viel bekommen. Und deswegen finde ich das schön, dass man miteinander so, und besonders in den Gebäuden.
Sehr schön.
Welche Bedeutung haben Sie, die kirchlichen Feiertage, was genießen Sie an ihnen?
Karl Rahn hat mal gesagt, die kürzeste Definition von Religion ist Unterbrechung. Und ich finde, Feiertage unterbrechen den Alltag. Sie geben dem Alltag eine bestimmte Struktur. Sie zeigen, dass etwas Besonderes da ist. Das beginnt beim Schabbat, beim Sonntag. Das Ende der Schöpfung oder den Beginn der Neuschöpfung als einen Feiertag jede Woche. Das gehört dazu, das ist Teil, was unseren Alltag prägt und strukturiert. Dann finde ich, Feiertage haben auch etwas, was Menschen zusammenbringt. Und das können Familien sein, das können Gemeinden sein, das können Gemeinschaften sein. Sie sind immer auch Anlass dazu, sich zu erinnern, warum ist da heute ein Feiertag? Und zugleich geben sie die Möglichkeit, zusammen zu feiern, zusammen etwas zu gestalten. Und deswegen finde ich Feiertage etwas ganz Zentrales in unserem Leben, das unser Leben strukturiert, unserem Leben einen Halt, eine Orientierung gibt und eine Gemeinschaft miteinander bringt. Warum sind Gedenktage wichtig?
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir haben leider sehr viele Gedenktage oder sagen wir zu viele, kann man sagen. Durch die Jahrhunderte wurden viele Sachen zerstört. Ob es jetzt der Tempel in Jerusalem, was wir auch mit dem Tisha B'Av, das ist der Tag, wo das zerstört wurde, oder die Gedenktage von dem Holocaust und solche Sachen. Das ist wichtig, dass die Leute, die Jugendlichen, das nicht vergessen. Weil man wird in der Schule über diese Feiertage oder Gedenktage zu wenig gesprochen. Mhm. Und deswegen finde ich das auch gut, dass der 27. Januar von der UNO als Holocaust-Gedenktag deklariert wurde. Der damalige Bundespräsident Roman Herzog hat es auch hier in Deutschland eingeführt. In Krefeld richtet das jedes Jahr eine andere Schule und dadurch ist es so, dass die Jugendlichen das auch mitbekommen, miterleben, was da passiert ist. Und deswegen ist es wichtig, damit es nicht in Vergessenheit geraten wird. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Online-Gottesdiensten?
Ich schmunzle ein bisschen, weil die beiden großen Kirchen seit vielen Jahren ja schon Fernsehgottesdienste machen. Das ist ja eine besondere Form eines Gottesdienstes, der aufgezeichnet wird. Und ich finde Online-Gottesdienste dann wertvoll und wichtig, wenn tatsächlich ein Gottesdienst auch gefeiert wird und der dann in einen virtuellen Raum hinein übertragen wird. Wenn ich nachher an etwas teilhaben kann zu Hause, wo andere Menschen miteinander auch feiern und gestalten. Und ich dann merke, das ist eine andere Gestaltung, da ist Vertrautes dabei, da ist Überraschendes dabei, da wird ein anderer Schwerpunkt gesetzt. Und wenn das gelingt in Online-Gottesdiensten, dann habe ich gute Erfahrungen damit. Ich selber bin jemand, der von Präsenz lebt, der auch mit Menschen gerne im Gespräch ist. Für mich ist das kein Medium, wo ich sage, ich sitze zu Hause und schaue meinen Online-Gottesdienst an. Ich erinnere aber Situationen, wenn ich Gemeindenmitglieder besuche, eine Witwe, einen Witwer zu Hause, und es gibt zu Hause einen kleinen Ort, wo zu Hause Gottesdienst gefeiert wird. Ein extra Fernseher, daneben steht die Bibel, daneben liegt ein Gesangbuch. Und dann setzt sich jemand im Rahmen seiner Möglichkeiten an seinen Platz und feiert zu Hause einen Gottesdienst mit. Es wäre so, als ob er dabei wäre. Und von da habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Wenn Gottesdienste so gestaltet sind, dass sie das ermöglichen, dann, finde ich, geht einem das Herz auf.
Bei uns ist es nicht möglich, solche über Social Media Gottesdienste zu führen, denn wir müssen für einen Gottesdienst mindestens 10 Personen haben. Mhm. Unter 10 Personen kann man keinen Gottesdienst richtig durchführen und deswegen ist es nicht möglich, sowas zu machen.
Haben Sie denn andere Formen auf Social Media, bei denen Religion vorkommt oder wo Sie merken, da ist auch Ihre Religion, ist jüdische Religion gut vertreten?
Es ist überall, kommt man in Social Media, kommen auch jüdische Aspekten und das geht mit der Zeit, das geht nicht anders, mhm. aber mit Gottesdiensten nicht.
Okay.
Aber wir kommen nicht zu kurz.
Ich hab noch eine Frage hier, die ich einschieben darf. Gibt es eine Pilgerreise, die Sie empfehlen würden? Welchen religiösen Ort sollte man aus Ihrer Sicht unbedingt einmal besucht haben?
Ich finde es sehr schön, wenn ich manchmal nach Israel fliege, dass in der Maschine sehr viele Gruppen sind, die nach Bethlehem, Jerusalem, nach Nazareth fliegen oder kommen, um das Heilige Land zu sehen. Das zeigt auch diese Verbundenheit jetzt nicht nur mit Israel, allgemein sage ich jetzt. Ja, ich habe auch Freunde, die ich dort getroffen habe, die haben das für wichtig gefunden, dorthin zu fahren, zu diesen christlichen Orten, um da zu sein. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Und nicht immer die Nachrichten zu hören, man muss keine Angst haben. Es sind schöne Orte da.
Ich würde als evangelischer Pfarrer auch Rom dazulegen.
Ja, ich wollte gerade noch zu Rom und ich wollte selbst, aber ich kann das jetzt nicht mehr, die Pilgerreise nach, kann man das auch...
Santiago de Compostela.
Genau, das hätte ich gerne noch als Jugendliche gemacht. Ja. Das finde ich sehr, sehr schön, dass Leute diese Weg auf sich nehmen, jetzt nicht um Sport zu machen, aber an irgendein Ziel zu kommen. Die haben etwas vor den Augen und das finde ich richtig. Und das hat jetzt nicht jetzt nur mit jüdischer oder christlicher Religion zu tun.
Was ich in Rom so spannend finde, ist, dass man merkt, dass in Rom eine Weltkirche da ist. Das heißt sozusagen, dass der Glaube nicht regional begrenzt ist, sondern dass von überall her Menschen auf der ganzen Welt zusammenkommen. Und das finde ich das Faszinierende an dieser Art, katholisch weltumfassend zu denken, dass die Vielfalt und die Vielschichtigkeit auf einmal an einem Ort zusammenkommt und zusammen sich findet.
Ja, ich war auch schon in Rom. Da habe ich auch bei so einer, keine Messe, aber als der Papst dort war, was ich sehr schön fand, auf dem Titustor, da ist oben zu sehen, wie römische Soldaten die siebenarmige Leuchter, der in Jerusalem war, tragen. Mhm. Das ist wirklich, wenn jemand das sieht, das ist wirklich was Schönes.
Waren Sie schon mal in Thésée?
Wo?
In Thésée im Burgund. Ein Ort, in dem die Ökumene nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal unter Frère Roger eine ganz eigene Gestalt gewinnt. Für Jugendliche mit einer sehr einfachen Form, sehr grundlegende Lieder zu mitsingen, zu mitbeten mit einer Brüderschaft, einer Schwesternschaft dort groß geworden ist. Ich finde auch das einen faszinierenden Ort mit jungen Menschen hinzugehen, sagen, wie wenig es braucht, um miteinander zu feiern, zu singen, zu beten und zueinander verbunden zu sein. Und die schwierigen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs auch hier zu überwinden und nochmal neu nach vorne zu denken.
wo Sie gerade von Singen sprechen. Ich kann mich noch erinnern, als mein jüngerer Sohn eingeschult wurde, der war auf der Solbringenschule. Am ersten Tag oder zweiten Tag gehen die alle in eine Kirche. Das ist Gertrudiskirche. Und da war dieser Gottesdienst da und plötzlich hat der Pfarrer gesungen, alle haben mitgesungen. Habe ich gesagt, Mensch, das kennst du doch. Und ich habe es auf Hebräisch gesungen, die haben es auf Deutsch gesungen. Mhm. Und das ist auch eine Sache, die beide Religionen zusammenführt. Ich gehe sowieso gerne immer am 24. Dezember zur Gertrudiskirche. Einfach, das gefällt mir. Mhm. Und viele christliche Freunde, Bekannte, die freuen sich, mich dort zu sehen. Die haben gesagt, was hast du denn, was suchst du hier bei uns? Da habe ich gesagt, ihr kommt doch manchmal zu uns.
Ich finde, einander besuchen eh das Schönste. Ja. Vielleicht beginnt Pilgern ja schon dabei, dass ich sage, wir besuchen einander, nebeneinander wahr.
Ja. Was würden Sie Ihren Nachfolger mitgeben?
Ich hoffe, dass das nicht so schnell kommt. Also dann die Frage, gibt es ein evangelisches Profil in Krefeld, was in der Mitte lebendig, sichtbar, Ausstrahlung in die Stadt hinein hat? Ich würde meinem Nachfolger wünschen, dass das weitergeht, dass man die Suche der Stadt Bestes, dass man dazu in Netzwerke geht, Menschen zusammenkommt und sich aufmacht und keine Barrieren im Kopf behält. Das würde ich weitergeben. Was glauben Sie denn, Herr Gielert, wie feiert die jüdische Gemeinde in Krefeld in 650 Jahren Chanukka?
Ich glaube, das wird genauso weiter gefeiert wie jetzt. Vielleicht wird die Menorah, diese Chanukia, mehr Elektronik haben oder weiß nicht was, aber von der Tradition wird es so bleiben. Das wird so bleiben. Muss ich auch dazu was sagen? Seit Jahren zu Chanukka zünden wir auch eine Kerze mit dem Oberbürgermeister im Foyer des Rathauses. Ich habe mir das als Gewohnheit gemacht, dass wir haben ein gemeinsames Lied, Tochter Zion. Und dann werden von dem Oberbürgermeister an alle Leute ein Zettelchen mit Tochter Zion auf Deutsch und wir singen das auf Hebräisch gemeinsam. Und das funktioniert und harmoniert wunderbar. Ich kann es nur empfehlen, dorthin zu gehen. Ich weiß jetzt genau nicht, wann, an welchem Tag das ist, aber das ist wirklich schön. Und ich habe immer auch eingeladen, die alle Konfessionen in Krefeld, nicht nur christliche, auch die muslimische, dazu zu kommen und mit uns zusammen diese Kerzen anzuzünden.
Schöne Idee. Ja. Dankeschön.
Wie sieht der Heilige Abend in 65 Jahren in der Dionysuskirche in Krefeld aus?
Ich finde, Heiligabend ist ein Fest, in dem wir Gottes Liebe feiern, wie sie auf die Welt kommt, und zwar in ganz einfachen Verhältnissen. In einem Stall, in Palästina, in Israel, vor langer Zeit, und das Gefühl, Gott kommt mitten unter uns. Und ich glaube, dass das immer noch so wäre in 65 Jahren, dass wir das miteinander feiern, dass Menschen zusammenkommen und dass es von den Kindern her sich ausstrahlt auf die verschiedenen Generationen. Ich würde glauben, dass wir es in 65 Jahren immer noch machen. Vielleicht mit etwas anderen Formen, anderen Liedern, aber die vertrauten Sachen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Solche Dinge würde ich, glaube ich, immer noch glauben, dass sie an Heiligabend sich durchsetzen und uns erhalten bleiben.
So wie bei uns in Chanukka, dass die Tradition, das wird bleiben. Und das ist wichtig, dass die Jugendlichen das von zu Hause mitbekommen. Und dann, deswegen ist dann die Tradition so. So ein Quiz. Die vier Glocken der Liebfrauenkirche tragen welche Namen als Innenschrift? Maria, Josef, Katharina, Barbara, Jonas, Michael, Stephanie, Dorothea, Benjamin, David, Felix oder Cornelius?
Ich bin ein wenig überfragt. Ich würde aber vermuten, dass es Maria, Josef, Katharina und Barbara ist.
Ach so, der Kandidat hat 10 Punkte.
Gewonnen, super. Welche ethnische Herkunft versammelt sich nicht unter dem Dach der Kulturen in Krefeld? Die griechischen Ponten, die Basken, die Kongolesen?
Ist auch eine schwierige Quiz, weil die griechischen Kirchen, die haben eine eigene Kirche, eine Hülserstraße. Die Basken gehören zum Spanier. Wir haben genug Spanier hier. Und die Kongolesen, wir haben auch afrikanische Gemeinden. Und deswegen weiß ich nicht, ob gerade die Kongolesen da mitmachen. Deswegen kann ich auf diese Quiz, sagen wir so, tut mir leid.
Dann müssen Sie auch raten.
Dann mal werde ich mehr sagen, die Kongolesen.
Der Kandidat hat noch einen zweiten Versuch. Es sind nicht die Kongolesen ein Teil dazu?
Die Basken.
Wunderbar, super. Herzlichen Glückwunsch für den zweiten Punkt.
In der ehemaligen Norbertuskirche am Blumenthalplatz findet man mittlerweile eine Veranstaltungslocation, ein Restaurant oder 22 Sozialwohnungen.
Wenn ich es recht weiß, müssten es Sozialwohnungen sein.
Sie haben recht. Kandidat hat wieder 10 Punkte.
Glück gehabt. Multiple Choice ist genau meines.
Ja.
Frage an Sie. Alle christlichen Gemeinschaften und Kirchen, Moscheen und islamische Gebetshäuser, die Synagogen sowie sonstige religiöse Gemeinschaften Krefelds findet man A. in der Broschüre Was glaubt Krefeld? B. im Plan der Religionen? C. im Stadtarchivdokument Religiosität Krefeld?
In A. in der Broschüre Was glaubt Krefeld?
Da findet man auch vieles, aber alles zusammengefasst findet man?
Plan der Religionen.
Super, großartig. Hinweis auf die Broschüre und zugleich auf den Plan der Religion. Vielen herzlichen Dank, Herr Gielert, für das Gespräch.
Ich habe auch zu danken. War sehr nett, mit Ihnen hier zu unterhalten und Gedanken aus fortzufahren und vielleicht auch nicht jetzt hier in diesem Raum, aber so ein anderer Termin gerne.
Herzlich gerne, Herr Gielert.
Dankeschön.